Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Wir haben Anfang der Woche darüber berichtet, über 300 Menschen mussten in Berlin-Köpenick in der Polestraße bei Nacht und Nebel ihre Wohnungen verlassen. Die Stabilität der Häuser konnte nicht mehr gewährleistet werden, ganz offenbar wegen einer angrenzenden Baugrube. Zwei Häuser gelten inzwischen als einsturzgefährdet und noch immer dürfen mehr als 40 Menschen nicht zurück in ihre Wohnungen. Das alles wegen einer mit Wasser vollgelaufenen Baugrube. So sieht das der Bezirk. Es sei unprofessionell gearbeitet worden. Und nun hat sich auch der Bauherr und Eigentümer zu Wort gemeldet. Es berichtet Inforadio-Reporterin Lena Petersen.
Die Ansichten des Bauherren weichen stark von denen der Bezirksverwaltung Treptow-Köpenick ab. Ursache dafür, dass in der Polestraße zwei Häuser einsturzgefährdet sind, ist aus Sicht des Bauherren menschliches Versagen. Der Geschäftsführer der Köpenick for You GmbH, Stefan Schepers, sagte, dass ein Puffer zwischen Baugrube und Nachbarhaus geschaffen wurde. Hier seien schon Ende Januar schützende Bretter entfernt worden.
Das muss man einfach so feststellen. Sowohl die eingesetzten Bauarbeiter als auch die eingesetzten Sicherungssysteme, nämlich der Bauleiter und der Statiker, haben versagt, indem sie Entfernung der Bretter nicht gesehen haben und nicht verhindert haben.
Dadurch habe sich Erde unter dem Fundament des Nachbarhauses gelöst und sei in der Grube gelandet. Das Wasser sieht er nicht als Ursache. Schon Ende November sei ein nahegelegener Hydrant ohne Fremdeinwirkung explodiert. Nach Angaben des Bezirks hatte ein Baufahrzeug den Hydranten gerammt. Daraufhin sei die Baugrube vollgelaufen. Außerdem hätten Behörden schon Anfang Januar darauf bestanden, dass die Baugrube verfüllt wird. Diese Information hat Schepers nach eigenen Angaben nicht erreicht.
Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass der Generalübernehmer, den wir vor Ort beauftragt haben, in näherem Kontakt mit dem Bauamt bestanden hat als wir. Aber uns gegenüber hat das Bauamt zu keinem Zeitpunkt mitgeteilt, dass irgendwas da nicht in Ordnung sei.
Außerdem kritisiert Schepers die aus seiner Sicht kontraproduktiven Maßnahmen von der Nacht auf Montag. Es sei nicht nötig gewesen, die Menschen aus ihren Häusern zu zerren. Rund 330 Bewohner mussten ihre Häuser in der Nacht auf Montag verlassen. Die meisten von ihnen durften nach zwei Nächten wieder zurück. In ihren Häusern wurden lediglich Strom, Wasser und Gas ausgestellt. Zwei Häuser gelten weiter als einsturzgefährdet. Die Hoheit liegt inzwischen beim Bezirk. Dort heißt es, die Sicherungsmaßnahmen laufen weiter. Die Baugrube werde verfüllt. Aus Sicht des Eigentümers Schepers ließe sich der Schaden durch andere Maßnahmen besser beheben.
Das wird jetzt auch zu dem längeren Rechtsstreit führen, denn man kann davon ausgehen, wir sind nicht mit dieser Maßnahme einverstanden, die der Bezirk da durchführt, und die DGVO wird das genauso sehen, sodass es da jetzt wahrscheinlich einen längeren Rechtsstreit gibt, mit der Folge, dass das Haus Nummer 11 dauerhaft wohl zurzeit nicht bewohnt werden kann.
Noch immer können rund 45 Menschen nicht in ihre Wohnungen zurück. Bezirksbürgermeister Oliver Igel kritisiert die Liberalisierung der Bauordnung. Dadurch liegen aus seiner Sicht nur wenige Prüfungen beim Bezirk, viele dagegen bei den Unternehmen.
Das war der Bericht von Lena Petersen. 150 Euro pro Kind und für Grundsicherungsempfänger, dies ja einer der Beschlüsse des Koalitionsausschusses auf Bundesebene. In Brandenburg haben sie unterschiedliche Reaktionen nach sich gezogen. So reicht der Linken die Corona-Sonderzahlung von 150 Euro für Grundsicherungsempfänger und Empfängerinnen nicht aus. Die SPD dagegen spricht von guten Ergebnissen. Es meldet sich Amelie Ernst in Potsdam.
SPD und CDU hätten weiterhin einen blinden Fleck, wenn es darum gehe, die Schwächsten der Gesellschaft vor den Folgen der Pandemie zu schützen, so Linken-Fraktionschef Sebastian Walter. Die einmalige Sonderzahlung von 150 Euro für Grundsicherungsempfänger sei nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Und sie reiche nicht ansatzweise aus, um die finanziellen Bedarfe zu decken, die durch die Pandemie entstanden seien. SPD-Fraktionschef Erik Stohn dagegen zeigt sich zufrieden mit den Ergebnissen. Der Corona-Zuschuss von 150 Euro, der auch für jedes bedürftige Kind gezahlt werde, könne helfen, mehr Ausgaben für Masken oder für digitales Lernen auszugleichen. Außerdem sei es richtig, das erweiterte Kurzarbeitergeld bis Ende des Jahres zu verlängern, so Stohn. Und auch der ermäßigte Mehrwertsteuersatz, der nun bis Ende 2022 gelten soll, könne beim Wiederanlaufen der Gastronomie helfen.
Es ist sicher eine der Fragen dieser Tage. Wann kommen wir endlich raus aus diesem Ausnahmezustand? Wann gibt's wieder ein wenig Normalität? Mit Blick auf Lockerungen und Öffnungen sieht Berlins Innensenator Andreas Geisel Schulen an erster Stelle. Gesagt hat es auf einer digitalen Diskussionsveranstaltung der Industrie- und Handelskammer. Kirsten Buchmann dazu.
Die Situation in den Schulen, vor allem in den Grundschulen, sei sehr schwierig, so Innensenator Andreas Geisel. Denn digital lernen könnten sie in der Grundschule nicht, wenn sie noch nicht lesen und schreiben können. Der erste Schritt sei daher, Schulen in den Anfängen wieder zu ermöglichen. Der 15. Februar sei das Datum, das der Senat im Moment ins Auge gefasst habe. Geisel machte zugleich deutlich, dass insgesamt Öffnungsschritte vom Infektionsgeschehen abhängig seien. Kommende Woche wollen Bund und Länder beraten, wie es ab Mitte Februar weitergehen soll.
Zum Konzert oder ins Theater nur noch mit Corona-Impfung? Die Möglichkeit hat die Ticketagentur Eventim vorgeschlagen und nach Angaben der Geschäftsleitung die technischen Möglichkeiten dafür auch schon bereitgestellt. Das heißt, die Veranstalter können selbst entscheiden, ob sie davon Gebrauch machen. Wie kommt das denn an in der Branche? RBB-Reporterin Lisa Steger hat Reaktionen von Brandenburger Veranstaltern gesammelt.
Caroline Huder leitet die neuen Kammerspiele Kleinmachnow, ein privates Kino- und Kulturzentrum, und sagt, Tickets nur für Geimpfte, das wird es in ihrem Haus niemals geben.
Wenn man einmal damit anfängt, wo ist dann das Ende? Dann kann man ja auch mit anderen Krankheiten oder mit Gesinnungen oder mit allen möglichen anderen Dingen anfangen. Und ich finde, da ist die Grenze sehr, sehr schwierig zu setzen.
Auch aus dem Nikolaisaal und von den Musikfestspielen Potsdam Sanssouci kommen ähnliche Signale. Geschäftsführerin Heike Bohmann hält eine Auswahl nach dem Impfstatus für unverantwortlich.
Ich weiß, ich würde mir das als an Eventimstelle ganz genau überlegen, ob ich damit in Verbindung gebracht werden will. Wenn es 2021 jetzt stattfinden soll, dann können ja nur die Rentner zu einem Stones-Konzert gehen. Wie soll das funktionieren?
Und Sandra Kobelt von den Uckermärkischen Bühnen Schwedt sagt, der Vorschlag kommt zum falschen Zeitpunkt.
Zu einem Zeitpunkt, wo noch nicht die Möglichkeit ist, dass sich alle Menschen in Deutschland impfen lassen können, also dass sie die Gelegenheit noch nicht dazu haben, dann würde ich mich eher freuen, wenn Sie die Frage in einem halben Jahr nochmal stellen.
Allerdings, wenn jeder sich impfen lassen kann, der es möchte, könnte man über Tickets nur für Immunisierte nachdenken, ergänzt Kobelt. So sieht es auch Thomas Falk, Geschäftsführer der Kammeroper Schloss Rheinsberg.
Dann, denke ich mal, sollte das auf jeden Fall ein Weg sein, der gegangen werden sollte. Weil diejenigen, die vernünftig sind, können nicht in die Sippenhaft genommen werden von den wenigen, die halt eben eine Impfung ablehnen.
Grundsätzlich hält Falk aber Hygienekonzepte für sinnvoller.
Wir haben sehr viel Geld ausgegeben, um Pandemiepläne sozusagen nicht nur zu erarbeiten, sondern vor allen Dingen auch umsetzen zu können. Das alles führte ja dann trotzdem dazu, dass es zu Totalschließungen kam. Also wir erwarten eigentlich wöchentlich sehnsüchtig irgendwelche Beschlüsse und, sage ich jetzt mal, Vorgaben, dass wir wieder entsprechenden Vorgaben sofort wieder quasi in Aktion treten können.
Die Debatte über die Rechte von Geimpften und Nicht-Geimpften hat auch in Brandenburg gerade erst begonnen.
55 Kilogramm Marihuana, Kokain, Amphetamine, dies das Ergebnis von groß angelegten Razzien im Osten Brandenburgs. Beteiligt daran mehrere hundert Beamte, durchsucht wurden Wohnungen und Restaurants, unter anderem in Fürstenwalde, in Müllrose oder auch in Frankfurt-Oder. Es gab 5 Festnahmen, darunter 2 sehr bekannte Gastwirte aus Frankfurt. Es berichtet Reporterin Marie Stumpf.
Von außen sieht die Pizzeria Fratelli in Frankfurt aus wie immer. Ihr Besitzer Rame H., von den Frankfurtern Ricky genannt, ist seit über 20 Jahren in der Stadt ein bekannter Gastronom, der auch selbst noch die Gäste bewirtet. Seine Lokale sind gut besucht, aber seit einem Jahr wegen Corona geschlossen. 50 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Der einzige Hinweis heute auf die Razzia? Ein amtliches Polizeisiegel an der Restauranttür. Quasi um die Ecke vom Fratelli das nächste Durchsuchungsobjekt, die Pension Oderblick. Nach RBB-Informationen wurde auch hier der Betreiber festgenommen. Die Reaktionen von ehemaligen Besuchern gehen auseinander.
Ahnen konnte man beinahe schon, weil der hat das Geld so genommen damals. Und wir haben gedacht, ey, die muss ja alles immer schön mit in Rechnung und nein.
Das überrascht mich aber. Ganz nette junge Leute damals gewesen, also die, wie sie uns damals bewirtet haben hier, und Donnerwetter, boah. Das ist ein Hammer.
Insgesamt 40 Wohnungen, Restaurants und Geschäftsräume hatten die Beamten durchsucht. Neben Frankfurt auch in Fürstenwalde, Müllrose und im polnischen Swubice. Im Visier 2 Tätergruppen. Auch Verknüpfungen zum Rockermilieu soll es geben. Polizeisprecher Mario Heinemann.
Also über Zusammenhänge der Gruppen, da sind die Ermittlungen weiterhin am Laufen. Was wir wissen ist, dass durch diese Tätergruppe die Drogen nach Berlin gekommen sind und dann anschließend in den Bereich Frankfurt-Oder, in den Bereich des Landkreises Oder-Spree verbracht worden sind, um dort mit Gewinn auch weitergegeben zu werden.
Neben Drogen hatten die Beamten auch Handfeuerwaffen sichergestellt und erhebliche Vermögenswerte von über 1 Million Euro, wie Uhren oder Goldmünzen. Gegen die 5 festgenommenen Personen ist inzwischen Haftbefehl erlassen worden. Sie sitzen in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten. Ihnen drohen Freiheitsstrafen von mehreren Jahren.
Die Diagnose Krebs ist zwar zunächst mal ein Schock, aber in vielen Fällen heute, dank Wissenschaft und medizinischen Möglichkeiten, ja längst nicht mehr gleichbedeutend mit einem Todesurteil. Ein Allheilmittel gibt es freilich nicht. Neben Behandlungsmöglichkeiten wie Chemo und Bestrahlung sind es vor allem Familie und Freunde, die besonders psychischen Halt geben. Ein Beispiel dafür ist eine ganz besondere Aktion, eine Freundesklicke aus Cottbus. Und warum erzähle ich Ihnen das alles? 4. Februar, Weltkrebstag Cottbus, da sind wir jetzt. Alles Weitere von Josefine Jahn.
Ende des Jahres wurde bei Roberto Niemann ein bösartiger Tumor am Oberschenkel entdeckt. Jetzt kämpft der 41-Jährige, bekommt eine starke Chemotherapiebehandlung in Berlin. Den Kampf führt er aber nicht allein. Sein Freund Kevin Pilney hat sich was einfallen lassen.
Wir werden jetzt zusammen das Ding durchstehen, egal wie. Und dann kam mir halt einfach so die Idee, wir haben zusammen viele gemeinsame Freunde. Und dann dachte ich, Mensch, das kriegen wir doch hin mit einer Videobotschaft und das schicke ich ihm mal.
Vertraute, Kollegen, sogar Fußballfreunde von früher zögern nicht, sich an der Aktion zu beteiligen. Unter ihnen auch dieser Kicker.
Hier ist Dreher, Marcel Drehkopf aus dem wunderschönen Erzgebirge. Ich habe von der Liebesbotschaft erfahren und kann nur noch eins sagen. Aufgeben ist keine Option. Halte durch, mein Kleiner. Halte durch.
Die Botschaft kommt an, sehr gut sogar. Und es bleibt nicht bei einer Videonachricht. Alle 7 Tage eine, seit mittlerweile 12 Wochen. Roberto, der auf Besuch verzichten muss, ist gerührt.
Was Kevin da so eingerührt hat, muss ich mal sagen, super, super, super. Und dass die Jungs da auch sich alle gemeldet haben, auch aus Dresden und ja, überall. Ich kann mich echt glücklich schätzen, dass ich jetzt eine tolle Freunde habe.
Kevin Pilney ist zufrieden.
Er war wirklich sehr emotional ergriffen, hat sich wahnsinnig gefreut. Und dann dachte ich, ey, super, genau so kann es halt weitergehen. Immer wieder was Positives, damit er halt wirklich da durchkämpft.
Mittlerweile freut sich der ganze Freundeskreis auf den Tag der Videobotschaft.
Ich denke, das ist für alle irgendwie so was total Positives. Irgendwie blühen wir dabei auf. Und da ist der Dienstag für jeden von uns immer irgendwie ein Highlight. Also das ist immer der Tag, wo wir hinfiebern. Also es ist absolut klasse.
Roberto schöpft Kraft aus der Liebe und der emotionalen Unterstützung seiner Freunde, die er möglichst bald alle wiedersehen will.
Also ich habe einen Plan. Zum Ende des Sommers möchte ich mit einem Schnappi sein. Und dann habe ich mir geschworen, dass ich zum 1.1. wieder arbeite.
Bis dahin gibt es weitere Videos. Jeden Dienstag ein neues.
Ist das eine tolle Geschichte oder ist das eine tolle Geschichte? Erzählt hat sie Josefine Jahn. Und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg in der Moderation von Heiner Martin. Und das kann man nachhören auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.